sag mal drauf.
Hallo.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down to Dorf. Mit dabei der wunderschöne Robert.
Hallo, und der wunderschöne Basti sitzt mir gegenüber.
Hallo.
Ich hab so Filter drin, passt.
Naja.
Deswegen schaue ich so gut aus.
Das machen wir immer, wenn wir miteinander reden im Videocall. Sonst ist es ja nicht zu ertragen.
Ja, in Wirklichkeit habe ich halt gar keinen Lippenstift droh. Ja.
Ach so, krass.
Das ist der Filter, ja. Zum Gott sei Dank jetzt schon. wir haben uns heute hier versammelt. Robert, ich muss über dich betrifft es ja quasi, uns alle betrifft es, weil Dummheit betrifft alle.
Danke.
Robert, hast du schon gehört, was so das EU-Parlament vorhat? Und zwar die Agrarleute dort.
Nee, ich dachte,
die
auch
mit Bauern was zum Tor haben und so.
Also ich entziehe mich aktuell wieder so politischen Sachen. Ich lese gerade ein sehr gutes Buch. Das hatte ich hier schon sehr oft erwähnt und jetzt lese ich es auch wirklich mal. Und deswegen habe ich gelernt, Nachrichten sind schlecht für dich.
Es stimmt auf jeden Fall.
Also kurz ans Nett.
Aber deswegen
ist es nicht schlecht für deine psychische Gesundheit.
Weil ich dich so hasse, bringe ich jetzt trotzdem Nachrichten vorbei. Aber das ist eine Kleinigkeit, gell? Es geht nicht um Weltpolitik, sondern habe ich halt gelesen, die EVP, also die mächtigste Fraktion im EU-Parlament, und da gehört die CDU dazu und CSU und unser Boah, ist die Konservative halt einfach im EU-Parlament. Mhm. Ihr wisst es, ey. Wohin jetzt, das ist nämlich ganz hoch, ganz wichtig, veganen Ersatzprodukten verbieten, Burger, Schnitzel und so zum Horsten.
Mhm.
Weil argumentiert wird, zum Schutz der Bauern.
Ach.
Weil Leute kannten ja theoretisch aus Versehen was Veganes geben. Ich weiß nicht genau, was. Also,
ja, das ist
wirklich gerade an dem, da wird dran gearbeitet, gerade im EU-Parlament.
Aber das ist
ja,
ist
doch
genau.
Crazy, oder?
Das, lass dich nicht dafür einspannen, Bassi. Genau das wollen diese Leute. Dass wir uns darüber reden und uns darüber aufregen. Das ist Kulturkampf. Und das ist Bullshit. Das führt zu gar nichts und lenkt von den echten Themen ab.
Ha. Ja, das kann sein. Aber ich konnte so dumme Sachen halt nicht ignorieren. Irgendwie.
Ja, das ist genau, so deswegen machen die
ganz
das.
Ganz tief.
Genau, deswegen machen die das.
Wirklich?
Weil das niemand ignorieren kann. Das ist genauso wie mit allen anderen Sachen, dass es ein Genderverbot gibt jetzt in irgendwelchen Bundesländern und so.
Ja, das ist also, ja.
Das sind genau diese Sachen, weil da müssen die nicht über richtige Themen reden, wie die fucking Rente zum Beispiel oder den Klimawandel oder faire Löhne, bezahlbares Wohnen und die ganzen Standardsachen, über die wir hier schon so oft geredet haben. Nee, dann kann Mario Barth wieder auf die Bühne gehen mit seinem T-Shirt, auf dem draufsteht, ich gendere nicht, ich habe einen Schulabschluss.
Wobei der hat, glaube ich, hat der einen Schulabschluss?
Keine Ahnung, aber das ist genau das und deswegen dass wir darüber reden, ist ja unproblematisch, weil wir unbedeutend sind. Aber was mich absolut abfuckt, ist, dass das so ein Thema ist, auf das sich dann wieder alle Medien stürzen werden. Alle Zeitungen und jede fucking Talkshow wird damit bespielt, weil das die Leute aufregt und das kann ja nicht sein. Und währenddessen fallen die richtigen Themen unter den Tisch. Und das
also
ist halt
macht so viel mehr Sinn, Robert. Du hast mir gerade ich werde auch langsam dumm und komme auch wahrscheinlich mit Medien nicht mehr so gut klar irgendwie anscheinend. Ich bin letztes Mal auch, also locker 5 Minuten, gell? Ich sag ohne Scheiß 5 Minuten lang auf so einer KI-Seite gewesen und hab gedacht, ich bin auf einer Seite und ich hab gedacht, ich bin auf der Seite von der Tagesschau. Also wirklich, gell?
Ohne Scheiß.
Und sagen wir mal, ich war vielleicht jetzt auch nicht so hundertprozentig geistig gerade da, gell? Also ich war ein bisschen geschwächt geistig, gell?
Aha.
Aber trotzdem bin ich nicht blöd, gell? Und lies mir das so durch irgendwo. Ich war auf Reddit, glaube ich. Ich komme mich leider nicht mehr erinnern, wie ich auf diese Seite gekommen bin, gell? Aber ich dachte auf jeden Fall, ich bin auf der Tagesschau-Seite, gell? Und sieg so, und es war auch super geschrimm und keine Ahnung. Also das war so, ja, Chrupalla und Merz irgendwie, gell? Bei Maischberger Duell irgendwie so, gell? Und da ich ja auch gerade nicht alles mitkrieg, weil es mir auch nicht interessiert, eigentlich das meiste, habe ich mir gedacht, ach krass, gell, das ist ja richtig interessant, gell, was da abgegangen ist. Und dann geht's plötzlich irgendwie drum, ja, was der Merz
da für geheimes Investment-Tool hat mit KI und so und irgendwie, und dann steht so, ja, während der Sendung, gell, und dann haben alle da mitgemacht und irgendwie Chrupalla hat dem vorgeworfen, dass da nur exklusiven Zugang, also nur der März konnte schon mitmachen und alle anderen dürfen da nur nicht mitmachen und so, gell. Und das hat mir richtig, ich habe mir gedacht, das gibt's ja, das ist ja voll unfair und so, gell. Das, wieso darf der März da plötzlich da mal so ein KI-Tool benutzen und das ist aber nur nicht für alle freigegeben und so. Und dann hat der quasi in dieser Sendung angeblich halt laut dieser Tagesschau-Seite, irgendwie aus 250 Euro irgendwie 500 Euro gemacht oder keine Ahnung. Und genau, und dann war aber dann halt so diese Werbung und so auch auf der Tagesschau-Seite. Also dann hat man es schon irgendwann mal gecheckt. Aber war voll krass. Ich hatte echt so FOMO-Gefühle plötzlich. Ich dachte so, weiter, das gibt's ja nicht, wenn das so funktioniert. Und ich möchte damit mal so, ja. Naja. Aber zum Glück darf auf der Tagesschau-Seite ja keine Werbung geschaltet werden. Deswegen hat man das dann schon gecheckt. Aber ich habe das echt zu lange nicht gecheckt. Das ist mir voll peinlich eigentlich.
Das ist mit KI und da dürfen nicht alle, da dürfen noch nicht alle mitmachen, Robert. Du darfst, das ist exklusiv. Da
ach so. Ja, aber also das heißt, du hast es dann auch gemacht, das Investment, du bist jetzt reich.
Ja, ja, ich habe jetzt schon, nach einer Woche hast du es gekostet, habe 3.000 Euro schon auf dem Konto, wenn man mit 250 Euro startet.
Oh, das ist so krass, gell? Ich meine, das werden so viele Leute machen, diese ganzen Scheißereien da mit irgendwelchen Geheimgruppen und Tricks und was auch immer das da gibt.
Ja.
Du musst nur irgendwie hier ein paar hundert Euro oder 1.000 Euro investieren und dann...
Es ja, ist so einfach, so Investmentbanking, du musst nur, oder das, was ich am geilsten finde, sind diese Linien, wo es dann irgendwie mornern, das muss jetzt quasi steigen, weil irgendwie so bestimmtes Muster aufgetreten ist.
Ja, ja, ich weiß, was so, du meinst, ja, genau.
Was
wenn so Linien gezogen werden, ah ja, das ergibt genau so ein Muster und deswegen muss das Muster sich jetzt wiederholen dann bald und deswegen steigt, ja, ich so Daytrading und sowas ist, glaube ich, so krass viel Glück. Also entweder du hast so wirklich Insiderwissen oder so Spezialwissen, weil du dich in irgendeinem Bereich einfach extrem gut auskennst. Also so, keine Ahnung, irgendwelche Ressourcenhandel und du bist einfach sehr gut in dem Thema drin und weißt, wo was passiert und was gebraucht wird und so. Und dann hast du bestimmt bessere Chancen, aber ich glaube, ja, insgesamt, glaub, es ist so ein riesen Glücksspiel einfach. Deswegen haben ja Aktien in aber Deutschland immer noch so einen schlechten Ruf. Aber dieses Daytrading
ist, glaube ich, gut. Also ich glaube, wenn man quasi da das professionell macht, ist es schlau, wenn ganz viel Leute, die das nicht professionell machen, da mitmachen. Weil das ist leichtes Geld dann, verstehst? Dann ist der Kohle drin von komplett Ahnungslosen. Also ich glaube, nur so geht das, wenn du dich da auskennst. Und es gibt doch so viele so Plattformen, wo du jetzt da Aktien kaufen kannst und zeig und auch dieses Daytrading, das ist ja das, wo es ganz schnell im Sekundentakt theoretisch kaufen, verkaufen und so, gell, wo die Internetleitung selber schon wichtig ist.
Oder nee, das ist Hochfrequenzhandel.
Okay.
Hochfrequenzhandel heißt es. Und das machen aber, das dürfen Privatpersonen nicht machen. Also das machen Unternehmen oder Institutionen. Ist schon,
wo du Sachen nicht langheizt, oder?
Ja, du kaufst es und dann steigst, dann verkaufst du es wieder. Und da handelst du quasi genau in Echtzeit. Also du handelst quasi in Echtzeit und reagierst auf Marktbewegungen und Ereignisse auf der Welt und so. Und davon rät dir jeder ab. Sogar diese ganzen Trading-Apps müssen da hinschreiben, wie viele Leute, also dass irgendwie, keine Ahnung, 90% oder mehr aller Leute Geld verlieren hier. Und trotzdem wird dir das ja so verkauft als Möglichkeit, schnell Geld zu verdienen. Was aber nicht so
überhaupt, darum, sagen wir mal,
was so viele DAX in einen Topf
oder
schmeißen,
so diese großen
so schlecht ist es zum Beispiel, aber so langfristige ETF-Anlagen zum Beispiel. Ist jetzt hier keine Finanzberatung und so, ne? Ich meine, da gibt es immer Risiken. Das kann immer, wie Corona zum Beispiel. Das ist, du investierst super breit und so, und das ist ja, da machst du natürlich nicht so viel Profit, aber es ist halt, das Risiko ist halt aufgeteilt. Aber es kann immer sowas passieren wie Covid oder irgendein Krieg oder sonst irgendwas und dann ist es weg. Und wenn du dann gerade in der Situation bist, dass du das Geld eigentlich brauchst, weil du jetzt gerade in Rente gehst oder irgendwas passiert ist und du Kohle brauchst, dann ist es halt weg. Und das hast du halt immer, das Risiko. Aber es ist trotzdem deutlich weniger riskant als dieses Daytrading, was
ja, voll
einfach Glücksspiel aber ist.
Ich, also, wie gesagt, ich muss die These so aufstellen, dass das voll gut ist, wenn so ganz viel so Plattformen gibt, die so Werbung machen und dann können die Leute, die sie auskennen, halt die Ausnehmer wie so ein Weihnachtsgans im Grunde. dann mache ich nur ein paar YouTube-Videos und dann beeinflusse ich nur ein paar Leute und sage dann quasi, wie man tradet.
Ja, genau. Das, aber dieser Hochfrequenzhandel, das ist auch krass und sehr interessant. Da gibt es eine sehr gute Doku von Arte, wo die das erklären. Und das ist völlig, also das ist so die Perversion des Systems, weil die Idee von Aktiengesellschaften finde ich persönlich jetzt gar nicht so verkehrt. Aber Hochfrequenzhandel, da handeln Rechner, KIs miteinander in Lichtgeschwindigkeit. Da geht es wirklich um mehrere Nachkomma-Cent-Stellen, werden da Sachen verkauft, gekauft. Und da kommt es eben sogar auf die physische Nähe zum Server an und so. Also sonst hast du schon einen Nachteil. Und niemand weiß, also niemand versteht, was da passiert. Die Programme laufen irgendwie und das funktioniert, aber manchmal kommt es ja zu so Crashes. Und es gab mal so einen Crash und dann gibt es so Sicherheitsmaßnahmen, die eingebaut sind, dass, wenn zu viel Verluste passieren und so, dass die Systeme abgeschaltet werden. Und es gab mal so einen Crash und niemand hat checkt, was passiert ist. Also man weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber die Systeme haben halt so gehandelt. Und das ist halt super riskant. Am Ende.
Ja, vor allem, also was ist der Nutzen davor? Das frage ich mir halt dann. So Aktien, das verstehe ich. Ja,
die verdienen Schweine Geld.
Ich habe Nutzen jetzt anders definiert. Geld ist überhaupt ist kein Nutzen mehr. Das ist für mich kein Nutzen mehr, grundsätzlich. Ich möchte einen Nutzen haben. Was bringt uns das? Ist das irgendwie gut, um irgendwelche Märkte zu stabilisieren? Oder also dieses Geld, das daraus gehandelt wird durch KI. Mhm. Also was ist der Wert, außer dass die da irgendwas da rumtricksen sozusagen? Also ist da irgendein echter, realer Wert auch dahinter? Oder ist das einfach so Scheiß? Nee,
ich glaube nicht. Also ich kenne mich dafür zu wenig aus, aber was ich der Doku entnommen habe, ist nein. Das ist ja mit ganz vielen dieser Systeme. Das ist ja mit Kryptowährung genauso. Ich weiß, damit macht man sich
da darf's nix
auch sagen. Feinde, wenn man das sagt. Aber Kryptowährung ist ja genauso ein Scheiß. Also im Sinne von, natürlich werden da Leute reich, aber das ist ja nicht der Wert der Sache, wie du sagst. Welchen Wert hat ein Geldsystem für eine Gemeinschaft und eine Gesellschaft? Dafür ist es ja da. Das Geldsystem muss ja den Menschen dienen und nicht die Menschen dem Geldsystem, damit Einzelne das System und ausbeuten können. Das
Verrückte und ist ja, dieses System, gell, wo dann so, quasi so viel Geld verdient wird, für nichts einfach. Also da muss ja keiner arbeiten, sondern ich kaufe mir jetzt so Bitcoin und dann werden die mehr wert. Diesen Wert muss irgendwer im echten Leben ja erwirtschaften. Irgendwer muss dafür arbeiten.
Bei Bitcoin ja nicht.
Doch, weil wenn er das auszahlt in echtes Geld und sich dafür Sachen kauft, die real schon existieren,
ja,
dann hat er nichts gemacht, aber irgendwer muss ja was machen, dass er sich, weiß nicht, irgendwer muss sein Haus bauen, irgendwer muss sein Essen ernten und so weiter. Und dafür, ja, das ist doch so ein krasses Minusgeschäft eigentlich für die Leute, die halt wirklich quasi echte Dinge tun, die Menschheit voranbringen. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber genau, das ist also ein wichtiger Punkt. Also Kryptowährung an sich hat ja keinen Wert, weil der wird ja nicht durch irgendwelche Gegenwerte in der echten Bitcoin Welt.
Bitcoin konnte nicht nach Minga fahren.
Erst durch die Übersetzung in Währungssysteme, die es halt schon gibt, wie Euro, wird es erst zu was wert. Also könnte man sich auch fragen, ja, warum lassen wir die erste Stufe nicht einfach weg und benutzen das, was wir schon haben? Weil man dann halt nicht die Leute scammen kann, ganz einfach, weil das ein Pyramidensystem ist. Aber oder ein Schneeballsystem. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Und das ist auch so eine Aussage, die mich mittlerweile triggert. Und das habe ich aber früher auch gesagt. Diese Idee von, dann lasse ich mein Geld für mich arbeiten. Ich habe so viel Geld und das ist ja eine Diskussion, die gibt es jetzt immer wieder und das ist ja auch gut, dass es die gibt, dass man sagt, es gibt in Deutschland zu viele Erben.
Die meisten weltweit.
Zu viele Menschen, irgendwie 70% des Vermögens in Deutschland wird nicht erarbeitet, sondern ererbt und viele Menschen leben nicht von Gehalt, sondern von Kapitalerträgen. Und jetzt muss man sich natürlich sagen, es gibt ja immer noch viele Leute, die sagen, ja, die leben, also ich lasse mein Geld für mich arbeiten. Ich habe 5 Millionen auf dem Konto und ich lebe von den Zinsen und das Geld arbeitet für mich. Und das ist falsch, weil es arbeitet nicht das Geld für dich, sondern es arbeiten Menschen. und du schöpfst einfach nur den Wert ab, ohne dass du dafür irgendwas gemacht hast.
Nur weil also, du schon Kapital hast. Das ist der einzige Grund. Genau,
was du in 70% geerbt hast, auch nicht dafür gearbeitet hast. Ja. Also das sind eigentlich die wahren Sozialschmarotzer, das muss man wirklich so sagen. Das sind die Leute, die nicht arbeiten und Geld verdienen, indem sie es anderen wegnehmen.
Und dann auch noch so Kapitalerträge, so ja, das hört man auch noch weniger Steuern natürlich. Also wäre absurd, gell, wenn, man da, ja, wie, wenn das viel Arbeit besteuert wäre.
Auf Einkommen, ja.
Das heißt ja nur 25%.
Ja. Ich habe ja die, ja, hier der, willkommen bei Dautodorf, Kameraden. Genossen meine ich, nicht Kameraden.
Also, jetzt haben wir gerade gedacht, hä?
Willkommen, da tut auf Genossen. Weißt, ja, weil es gibt ja die wieder Diskussion, dass man, dass die Einkommensteuer steigen soll, weil man die Sozialbeiträge halt irgendwie auffangen muss, also die Sozialausgaben. Und ich, dann wird schnell gesagt, ja, die Einkommen müssen mehr besteuert werden, die hohen. Aber das ist ja in Deutschland schon so. Also die Einkommensteuer ist schon ziemlich hoch, auch international betrachtet. Was aber nicht hoch ist, ist die Vermögenssteuer. Und meine Idee, und damit kandidiere ich hiermit als Bundeskanzler, ist, wir erheben Sozialbeiträge auf Vermögens-, auf Kapitalerträge, aber damit nicht die normalen Sparer dann auch wieder doppelt belastet werden, weil das Geld, was sie da anlegen, ist ja schon mit Einkommensteuer versteuert worden und so, gibt es einen Freibetrag von sagen wir mal 10.000 Euro pro Jahr.
Man kann ja auch dann das, also man konnte es ja auch so langsam steigern. Also man muss ja nicht sofort quasi, also man konnte ja je mehr, desto.
Nee, wir machen das gleich richtig. Wir machen 10.000 Euro pro Jahr an Kapitalerträgen sind steuerfrei. Alles drüber wird mit 50% besteuert.
Aber das für 50% für die für Sozialkassen, oder wie? Oder ist das ein Teil davor, ja, Sozialkassen?
Genau. Nee, das wird besteuert und das geht dann halt auch in die Sozialkassen.
Aber lustigerweise,
rein.
Ich habe mir sowas auch schon gedacht, dass man endlich, man muss halt, weil es jetzt schon wieder Diskussionen gibt, also das ist ja auch lächerlich, also für das, dass ich mich nicht informiere, ich kriege ja trotzdem so viel Scheiß mit, dass sie wieder so eine Krankenkassenpauschale haben wollen und dann so Zusatz mit Zusatzdinger. Hat ja die FDP vor mit dem Rösler damals schon also gefordert, gell? Also, dass der Kassenpatient nur aggressorer Wichser ist, im Grunde. Weil der zahlt dann so einen Basisbetrag und muss sich halt die Zusatzleistungen dann so dazu, verstehst du, das ist dann so Ultra-Basis-Ding.
Ah, okay, so, okay. Also, so ein Starter-Kit
und dann. Definitiv schlechter für die Gesellschaft, auf jeden Fall. Und, aber, dass man halt, warum ist das gekappt? Warum ist das irgendwann gekappt? Wenn du 10 Millionen im Monat verdienst, dann zahlst du die gleichen Krankenkassenbeiträge und für, zum Beispiel.
Ja, jetzt hast du sowieso keine Krankenkassenbeiträge.
Aber angenommen, du warst quasi da dabei bei den gesetzlichen.
Ja.
Das muss man doch, warum ist das gekappt? War das nicht grundsätzlich prozentual einfach gut? Das kann man doch leicht ändern. Also das ist dann doch Sachen, die kann man relativ einfach ändern.
Ja, man kann auch die anderen Sachen ändern.
Oder man macht Ohrkrankenkasse, das wäre sowieso mein Lieblingsfall. Aber das passiert ja auch nie. Aber es gibt einfach Ohrkrankenkasse, das ist so ein Olli-Ei. Es gibt es in anderen Ländern auch.
Ja, ja, aber und ich habe letztens wieder gehört, unter Helmut Kohl, der hat es auch gemacht, gab es auch eine Vermögenssteuer. Das haben die ja dann eingestellt. Und der Spitzensteuersatz war auch viel höher.
Ja, ja, über 50%. Ich glaube, 52% oder so haben wir da schon gehabt.
Ja. Ja, und ich meine, wenn, also man kann das ja alles so machen, dass das Leute betrifft, denen das ja nicht schadet. Also ich finde, der aktuelle Spitzensteuersatz, ich weiß gar nicht, wie der ist so bei knapp 50%, glaube ich.
Ja, 42%.
Irgendwie unter 50 auf jeden Fall noch. Der geht recht früh los. Das kann man schon sagen, finde ich auch.
Ich finde das ist halt auch nicht mehr zeitgemäß. Also es kann ja nicht sein, dass durch Inflation und so sowieso auch Gehälter natürlich gestiegen sind, aber es hat ja kaum was gebracht. Dann muss man halt auch das wieder nach hinten schirmen einfach. Also dann muss der Spitzensteuersatz halt erst, weiß ich nicht, ab 70.000 oder so. Also was soll ich machen? Das muss ja nicht so sein, dass jetzt ist ja so, was die Politik überlegt, dass genau die Falschen trifft wieder. Die Leute, die halt schon arbeiten, halt ein bisschen mehr verdienen oder halt 60, 70.000 verdienen und die werden quasi geschröpft. Obwohl die Leute, die man schröpfen könnte, die Ultrareichen, wieder, da passiert nichts wieder. Nix. Gar nichts.
Ja. Und ich glaube, das sind alles so Themen. Also, das meine ich im Vorgespräch, glaube ich, war das jetzt nicht hier im Podcast. Es fehlt so die Ideen für so eine Zukunft. Und ich glaube halt, jemand, der das glaubhaft erzählen kann, dass man sagt, es gibt eine Vermögensteuer, es gibt zum Beispiel jetzt eben Sozialabgaben auf Kapitalerträge mit Freibeträgen für die ganz normalen Sparer und so, sodass die, sag ich mal, meisten Menschen davon profitieren würden und wir als Gesellschaft sowieso davon profitieren würden. Ich glaube, wenn man so eine Politik durchsetzen würde, dann würden auch weniger Leute die AfD wählen.
Ja.
Wenn die spürbar merken würden, ach krass, da ist eine Partei oder da sind Politiker und die machen was und es hat einen echten Effekt auf mein Leben. Also meine Abgaben sind geringer, ich kann mir wieder meine Miete leisten, ich kann wieder einkaufen gehen und vielleicht sogar mal in Urlaub fahren oder so. Und ich check das nicht, warum dann so eine, wie jetzt die Union, die irgendwie zwanghaft versucht, die AfD zu imitieren, indem sie einfach genau das Gleiche machen, was die AfD macht, anstatt dass die sagen, es wäre doch so einfach. Also vielleicht stelle ich mir das zu einfach vor, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es wäre doch einfach, wenn man den Leuten spürbar mehr Geld in die Kasse spült, sich gleichzeitig das Geld holt von Leuten, denen es wurscht ist. Es gibt in Deutschland super viele sehr, sehr, sehr wohlhabende Menschen. Und wenn man denen ein paar Prozent von ihrem Wohlstand, von ihrem Vermögen abzwackt, dann schadet das denen überhaupt nicht. Das merken die nicht mal. Und gleichzeitig hilft es aber total viel. Oder wenn man diese fucking Erbschaftssteuer mal so anwenden würde, wie es gedacht ist.
Und das nicht ein Medienspektakel ist, wenn man wirklich Erbschaftssteuer zahlt wird, dann hast du das gleich kurios. Ja, genau. Also ist ja irre irgendwie. Du, ich sehe das genauso. Ich habe nur, diese Diskussion gibt es ja öfter in der Öffentlichkeit, die wird sofort niedergedrungen, weil dann kommt irgendwer, meine diese blonde Frau, jetzt hätte ich fast von irgendwie der Bund der Familienunternehmer oder was er wieder so ein CDU-Ding ist. Ich weiß
genau, wie du meinst.
Ja. Das geht nicht und bla. Und wir sind doch eher so geil und sind wir so nett. Also die tut ja so, als dass quasi selber gar nichts verdiene eigentlich und alles nur die an die Mitarbeiter gehe.
So. Ja, sind alle so arm.
Und die Kids, das kennen es einfach nimmer. Die kennen es einfach nicht mehr mithalten und so. Und selber halt war schon super rich und aber das geht alles nimmer. So, ja, keine Ahnung. Und die ganzen Zeitungen hast du gegen dich. Also
das ist echt
du,
so ein
du hast
Ding,
ja quasi also, die nette Reichweite im Grunde, weil die Leute auch schon seit es die Bundesrepublik gibt, dagegen geimpft wurde sozusagen. Das ist alles Kommunismus, Sozialismus, freie Marktwirtschaft und so. Das ist super schwierig, leid. Deswegen habe ich das eben so, diesen Wertbegriff sozusagen für mich daher einfach drüber nachgedacht. Und man muss einfach ab und zu mal wirklich so Grundsätzliches hinterfragen. Was ist man so ganz?
Ja, auf jeden Fall.
Einfach mal, ich wusste, das macht mir schon immer so, gell, bla bla. Aber warum eigentlich? So. Und ich finde, das macht man viel zu wenig irgendwie.
Ja, voll. Und das habe ich auch bei mir gemerkt, so in den letzten Jahren, dass sich da auch voll viele Sachen geändert haben in meiner Sicht auf Dinge. Zum Beispiel auch so diese Hustle-Culture, nenne ich es jetzt einfach mal.
Ah, das, so, ja, das ist, diese, du musst um 4 in der Früh schon aufstehen.
Ja, genau, du musst voll früh aufstehen, du musst voll viel machen und sei leistungsfähig und verdien viel Geld und arbeite dich auf im Endeffekt und es geht nur darum, viel zu arbeiten und viel zu machen und so und du bist so ein Machertyp und jeder, der nicht arbeitet, ist ein Loser und keine Ahnung. Das hat sich bei mir komplett, also nicht, dass ich so krass drauf war, aber so dieses Prinzip von, ich will mir den Arsch aufreißen, damit was geht, das hatte ich schon, aber das hat sich bei mir auch völlig gedreht und mir ist jetzt was aufgefallen, das ist vielleicht ein krasser Vergleich, aber das war halt der Auslöser. Ich war jetzt das letzte Wochenende in Weimar, Familienausflug. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Weimar warst. Aber das ist ja ein extrem geschichtsträchtiger Ort, da ist ja so viel passiert. Und unter anderem
so haben wir mal Kursen,
war das ja? auch ein. Ja, genau, das zum einen. Dann kommt da Goethe und Schiller her und so. Und war auch eine Nazi-Hochburg im Dritten Reich. Ich schaue zurzeit wieder super viel Zeug über das Dritte Reich. Und da gibt es, in Weimar gibt es ein Museum für Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Mhm. Und Bauhaus wurde übrigens auch in Weimar erfunden. Na, auf jeden Fall war ich in diesem Museum zur Zwangsarbeit. Und da ist mir auch aufgefallen, oder bewusst geworden, so die Fetischisierung von Arbeit. Also die Nazis haben ja Arbeit so richtig wie so ein Fetisch gehabt, ja. Also man hat den Wert von Menschen immer an ihren Arbeitswillen und ihre Arbeitsfähigkeit geknüpft. Außer die waren halt keine Deutschen. Dann war die Arbeit minderwertig und dann wurden sie ausgebeutet, versklavt und so, haben auch voll viel gearbeitet, aber deren Arbeit war nicht wert. Aber so, und das ist heute noch so, dass immer so der Wert eines Menschen an seine Verfügbarkeit fürs Kapital oder Ausbeutungsfähigkeit fürs Kapital gemessen wird. Jemand, also wie gegen Arbeitslose gehetzt wird in Deutschland.
Ja, weil es halt so einfach ist, gell.
Wie gegen Menschen gehetzt wird, die Sozialleistungen empfangen. Und wie das immer hochgehalten wird, dass man ja arbeiten muss und arbeiten ist so toll und die jungen Leute sind faul und wollen ja nicht mehr arbeiten und sowas. Alter, halt dein Maul, niemand will arbeiten, weil Arbeit einfach scheiße ist, ganz einfach.
Vor allem es ist
die paar Leute, die, weißt du, da kommt Merz wieder daher und sagt, ja, wir können uns das nicht mehr leisten. Alter, halt dein Maul, so, weil wir können uns das nicht mehr leisten, so. Und vergleicht dann irgendwie seine Karriere, die er gemacht hat. Das ist, da gibt's ja diesen Joke ich weiß nicht, so ein schwarzer Comedian, mir fällt der Name nicht ein, der das doch mal verglichen hat. Du kennst den Joke auch. Es gibt Jobs und es gibt Careers.
Chris Rock meinst du, ja.
Chris Rock, genau. Und wenn du einen Job hast, dann schaust du fünfmal auf die Uhr und die Zeit vergeht nicht. Und wenn du eine Karriere hast, dann hat der Tag nicht genug Stunden, so. Und das muss man unterscheiden. Du kannst, und die allermeisten Menschen haben einen Job. Die arbeiten nicht, weil sie da Bock drauf haben oder weil ihnen das, weil das deren Lebenserfüllung ist, sondern weil man Geld verdienen muss, um einfach zu überleben. Das ist die Welt, die wir uns erschaffen haben.
Wobei ich das nicht ganz so kritisch, also ich darf schon sagen, grundsätzlich ist das schon in unserer Natur, dass wir irgendwas machen wollen.
Ja, ja, aber nicht,
jetzt nicht dass unbedingt wir uns quasi irgend so einen Job, aber ich finde es natürlich schon grundsätzlich so, also das System funktioniert schon, nur ist einfach das Problem ist, dass der Anteil unfair ist. Also der Share, den du quasi für deine Zeit, was, wenn du jetzt einen normalen Job hast, irgendwie beim Edeka oder so, keine Ahnung, oder bei Aldi, ist ja nur ein besseres Beispiel, weil das die reichsten Deutschen oder so sind, dann ist das quasi ja schon der Beweis, dass die Aldi-Brüder so reich sind, dass du gescammt wirst. Weil der Anteil einfach zu klein ist. Das ist nicht fair. Der nutzt dich aus und wird Milliardär dadurch, im Prinzip.
Aber das ist ja, um wieder beim Thema willkommen bei Down to Dorf, liebe Genossen, das ist das Grundprinzip von Kapitalismus. Also Kapitalismus basiert auf Ausbeutung. Jeder, der irgendwo arbeitet und angestellt ist, also kriegt ja weniger Geld, als er erwirtschaftet.
Ja.
Niemand wird eingestellt, weil er weniger reinbringt. Also dann macht das ja gar keinen Sinn. Du musst ja als Angestellter mehr verdienen, als du kostest. Und dementsprechend, und in manchen Fällen ist ja der Unterschied riesig. Also, und in manchen Fällen ist es sehr close, je nach Unternehmen und so. Aber im Grunde, als Unternehmer musst du Geld verdienen und du musst natürlich die Kosten für deinen Mitarbeiter reinkriegen. Und das ist ja das Prinzip von Kapitalismus. Dementsprechend wirst du immer gescammt, per Definition.
Aber es ist natürlich ein Unterschied, wie krass du gescammt wirst. Dass natürlich, also, dass der dich nicht einstellt, dann braucht er keine Firma gründen, so. Das ist schon klar. Aber es wird halt pervers, was mittlerweile an Geld quasi rausgeschöpft wird, an Produktivität, die Leute erbringen, die wird da einfach so abgesaugt. Weißt du, was ich meine? Weil die Produktivität ist ja eigentlich eben, weil du arbeitest, dann möchtest du halt Geld kriegen und dann möchtest du da die Produktivität von anderen ausnutzen, sozusagen. Du tauschst ja die, genau. Aber wenn da oben immer reicher werdende Leute hocken, die quasi das gar nicht brauchen. Also die brauchen ja das Geld nicht einmal. die haben schon so viel, dass das quasi unmöglich ist auszugeben im Grunde. Die sind so reich, dass quasi mit Königen früher oder so vergleichbar ist wahrscheinlich.
Ja, und vor allem
und dann
steht ja deren Leicht, also deren Arbeit gar nicht mehr im Verhältnis.
Ja, null eben, genau.
Zu dem, was da Geld verdient wird.
Aber das also, muss ja trotzdem,
wenn man es auf das ganze Unternehmen verteilt.
Aber es muss ja trotzdem erarbeitet werden. Ich habe ja letztens mal dieses Beispiel gebracht, dass diese 3,5 Milliarden, die als Dividende da an die Pirs ausgezahlt worden ist letztes Jahr. Ja, 3,5 Milliarden. Und gleichzeitig wollten sie ja auch noch Mitarbeiter feuern, gell, weil sie gemeint haben, das geht jetzt nicht mehr und so, der Markt und bla, gell, was ja absurd ist eigentlich. Ja, also gleichzeitig auch noch. Und da habe ich ausgerechnet, du könntest 10.000 Leute 7 Jahre lang anstellen und jeder hat 50.000 im Jahr verdienen. 10.000 Menschen könnten 7 Jahre lang für 50.000 im Jahr arbeiten, für 3,5 Milliarden. Mhm. Ja. Aber wenn man es andersrum sieht, haben 10.000 Leute, die 7 Jahre lang gearbeitet, für diese Familie, dass die jetzt abschöpfen.
Ja.
Das ist mal insane. Das ist nur krasser,
ja, wenn man es andersrum sieht.
Ja.
Ja.
Das ist
ja
verrückt.
Naja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, mich nervt, dass Arbeit so unverhältnismäßig über den Klee gelobt wird. Ich verstehe schon, auch es muss ja nicht immer die Selbsterfüllung sein und so, aber man hat ja auch, man zieht ja auch einen Wert aus der eigenen Tätigkeit, auch wenn es jetzt nicht der geilste Job der Welt ist und so. Ich finde es aber, man muss es trotzdem ein bisschen nüchterner betrachten. Und eben, wenn dann so Vergleiche kommen wie ein Friedrich Merz, der sein ganzes Leben lang einfach das macht, was er will, der ist Bundeskanzler geworden, hat irgendwie, hat immer irgendwelche Sachen gemacht, die ihm halt gepasst haben, hat dabei immer super viel Geld verdient. Ich meine, wenn du im Bundestag sitzt, verdienst du ja auch schon so viel Geld. Das ist so krass. Da verlierst du ja komplett den Bezug zur Realität. Also das muss man mal wirklich so sagen, zum normalen Durchschnittseinkommen in Deutschland, das ist ja so weit weg.
Ja, voll. Und dann darf man es auch noch, das finde ich auch halt immer nur super crazy, jetzt da bin ich drauf gekommen, weil der Söder ja irgendwie so eigene Döner oder so macht, keine Ahnung, ja, irgend so Firma.
Echt?
Mhm. Und da stellt sich mir die Frage, ich weiß nicht, ob das so grundsätzlich in der Gesellschaft quasi so völlig akzeptabel ist, aber wie kann so ein Politiker, der voll viel Macht hat und die Geschicke des Landes lenkt so ein bisschen, gell, und Gesetze vor allem auch mitbestimmt, selber so Firmen gründen und dann, wo er das selber dann
alle. Drüber... Hä? Das machen die alle.
Ja, aber warum ist es akzeptiert?
Also nicht alle, aber es sind ja sehr viele. Naja, ich glaube, die Idee ist eigentlich... Also
ja, dass auch kommt allen ja, Bereichen der Gesellschaft, die auch dass er Unternehmer auch da sein kann im Parlament.
Nee, die Idee ist eigentlich, dass Leute ja nur temporär in der Politik sind.
Mhm. Aber dafür wirst du ja sehr gut kompensiert.
Ja, genau. Aber die Idee ist, dass wenn du aus der Politik ausscheidest, dass du dann wieder in deinen Beruf reingehen kannst. Und wenn du eine Firma hast oder eine Kanzlei oder was auch immer, dass die nicht kaputt geht, sondern dass die halt weiterläuft und du. Aber die Realität sieht halt anders aus. Die Realität ist, dass vor allem in der Union Leute nebenher mehr verdienen, als sie eigentlich mit ihrem Mandat verdienen. Wo man sich auch fragt, wie kann das eigentlich sein? Ja. Ich dachte, Ist euer Mandat jetzt ein Nebenjob oder? Also,
oder die Wagenknecht zum Beispiel, die als im Bundestag, die ist doch ganz selten noch im Bundestag und die heute dann so für unfassbar viel Geld, irgendwie für 50.000, heute dann so eine Rede mal irgendwie 10 Minuten oder so. Also, das ist ja völlig crazy teilweise, was die Kohle macht. Dann schreibt sie ein Buch, natürlich sei jedem gegönnt und so. Aber ich finde es auch krass, dass die dann nicht einmal da sein müssen.
Also ja, irgendwie. Und wo man sich schon auch fragen kann, ob das rechtlich so astrein ist, ist jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Söder, ich habe das jetzt gar nicht mitbekommen, aber ich nehme das jetzt mal so auf, wenn Söder jetzt sowas wie so wie eine Dönerkette aufmacht oder irgendein Dönerprodukt oder irgendein Produkt, keine Ahnung, ob das dann überhaupt rechtlich, also handelsrechtlich fair ist, dass ja seine Bekanntheit. Also seine Bekanntheit basiert ja auf Steuerzahlern, also auf Steuergeldern, durch sein Amt als Ministerpräsident. Mhm. Und er nutzt ja die Bekanntheit dann aus, um sein irgendwas zu verkaufen, keine Ahnung, ein Produkt. Und ob das dann nicht so unlauterer Wettbewerb ist, dass man diese Bekanntheit mobilisiert für andere Sachen.
Also warum habe ich es nicht gesagt? Also ich finde halt grundsätzlich, das ist schon scheiße, wenn jemand halt Gesetze macht. Und dann kann ich doch kein Unternehmen machen, wenn ich über mein Unternehmen quasi kann die geile Gesetze sozusagen formulieren, die mir einen Vorteil bringen. Das ist doch
irre. Ja, das ist ja die Definition von Lobbyismus.
Das ist die Definition von Interessenskonflikt halt einfach.
Ja, und das gibt es ja schön. Also hier die unsere neue Wirtschaftsministerin.
Boah, da hören wir bloß auf.
Kommt ja aus der Gasindustrie oder aus der Energiebranche und hat jetzt einfach irgendwelche Deals gemacht oder Gesetze geändert und so weiter oder Förderungen gestrichen, die halt schädlich sind für diese Branche.
Ja. Mich würde es auch nicht wundern, wenn die jetzt wieder anfangen, da buddeln jetzt mal wieder richtig für Jokole raus oder so. Da wäre ich nicht wundern bei der. Also ja, schrecklich. I'm sorry, ja, aber manchmal muss man sich ein bisschen auskotzen, weil es so absurd ist und irgendwie so, weiß ich nicht.
Ja, deswegen keine Nachrichten schauen.
Ja. Und folgt unserem Kommunismus-Podcast auch nächste Woche wieder, bitte. Genau. Ich finde Kommunisten ehrlich gesagt mittlerweile richtig scheiße. Weil das ist
ja nicht also richtige Kommunisten ist ja natürlich.
Also Kommunisten finde ich wirklich nicht geil, ja. Das hat mir zu wild, muss ich sagen. Mhm. Genau. Aber so eine soziale Marktwirtschaft, eine echte soziale Marktwirtschaft.
Ja, genau, schon die Idee von der sozialen Marktwirtschaft ist echt wäre eigentlich ganz cool.
Ja.
Naja.
Oh, Musik, Robert. Hast du einen Musikwunsch?
Oh, warte mal, wir haben einen Musikwunsch. Wo ist mein Handy eigentlich? Ah, die muss ich ja mein Handy holen.
Jojo.
So. Wir haben, glaube ich, einen Musikwunsch bei Instagram bekommen. Muss jetzt aber nochmal nachschauen.
Kevin.
Ja, und zwar haben wir einen Musikwunsch von unserem Patreon Werner.
Ah,
Keep Servus. Life Simple von Juicy Smith.
Okay.
Es kommt drauf.
Gorillas. Von Gorillas. Warte, viel gut nicht. Clint Eastwood hätte ich gern.
Gorillas. Clint Eastwood.
Mhm.
Okay. Jo, ich habe keinen Musikwunsch.
Kein, ne? Nee. Aber in dem Buch ist auch gestanden, du sollst kaum Musik mehr hören.
Genau. Nee, aber das war so krass übrigens, ist nochmal vor der Themensprung, aber ich war ja in Weimar.
Mhm.
Und es ist schon krass, wie viel in Weimar passiert ist. Also mit Weimarer Republik und so. Und dann eben die Gründung vom Bauhaus, was absolute Design, wie soll ich sagen, die Designwelt nachhaltig verändert hat. Und da ist ja auch das KZ Buchenwald direkt daneben. Also das ist ja in Weimar sozusagen. Und da war ich auch zum ersten Mal, ich weiß nicht, warst du schon mal in dem KZ? In Dachau wahrscheinlich.
In Dachau halt, ja, genau. Das ist ja bei uns das KZ, wo man.
Ja, wo mit der Schule hinfährt.
Genau. Ja. Na, ja. Genau, Dachau. Also ich war auch noch nicht in. Das wäre eigentlich auch mal interessant, gell?
Auschwitz.
So, Auschwitz und.
Ja. Es gibt so viele KZs, also es gab so viele, das ist echt krass. Ne, ich schaue mir immer zurzeit wieder so viele Dritte Reichssachen an, weil das so faszinierend ist. Weil es so absurd ist. Und dann war ich jetzt eben in Weimar und war im Buchenwald. Das ist auch einfach insane, wenn man da wieder so in einem KZ ist. Also, und dann in diesem Zwangsarbeiterlager, da habe ich so viel gelernt, so viele Sachen, die ich einfach nicht gewusst habe über dieses ganze Zwangsarbeitssystem und wie pervers es halt natürlich alles war und so. Und es gibt vom MDR, also MDR Doku heißt der YouTube-Kanal, glaube ich, so eine Empfehlung mal von mir.
Mhm.
Die haben lauter geile Sachen und die haben jetzt zwei so Sachen hochgeladen, die habe ich mir angeschaut und das finde ich so spannend. Also wenn man sich für dieses Thema grundsätzlich interessiert, aber es ist auch so interessant, vor allem finde ich in der heutigen Zeit sollte man sich damit wieder mehr befassen irgendwie, wenn man ja einfach sieht, was in der Welt so abgeht und in Deutschland auch mit dem Rechtsruck und so. Da gibt es eine Doku, das ist keine richtige Doku, aber das sind lauter Amateuraufnahmen aus dem Dritten Reich.
Okay.
Von Privatfilmern, in Farbe auch alles. Und teilweise weiß man auch nicht, von wem das überhaupt ist und so. Und es zeigt halt so den, wirklich so einen Einblick in die Gesellschaft von, aus der Zeit, also wie das angefangen hat 33 mit der Machtergreifung und 39 dann mit Krieg und bis 45. Und du siehst halt so, wie die Leute so privat waren und wie das auch so, wie das Gedankengut auch in deren Privatleben war und so. Aber das ist so krass, wie durchdrungen die Gesellschaft war mit dem braunen Gedankengut so. Und das ist, also so ein Zweiteiler ist das, kann ich echt empfehlen. Und dann gibt es von denen noch, da haben die, ich glaube, 6 Tagebücher aus der Zeit verfilmt. Also nicht verfilmt wie ein Film, sondern es wird immer wieder aus diesen Tagebüchern vorgelesen und das wird halt bebildert. Mhm. Mit Originalaufnahmen, aber auch mit so grafischen Sachen. Und das ist auch super krass, weil das ist ja ein total intimer Einblick in so 6 verschiedene Leben. Und die Personen sind auch total unterschiedlich. Da sind halt richtig krasse Nazis dabei, aber auch Juden oder auch einfach irgendwelche random Leute so. Das ist jetzt nicht unbedingt so
nur der Widerstand oder so.
Genau, es sind auch keine bekannten Leute oder so, sondern es sind einfach ganz normale Leute. Und das ist halt total spannend, weil du da halt wirklich so in einem Tagebuch, wo man ja ganz intim Sachen reinschreibt und also wirklich diese Gedanken formuliert und so. Also das fand ich auch total krass.
Ah, das ist interessant, ja, genau, weil nichts zeigt dir besser, glaube ich, so ein Einblick eben, weil ja. Alles andere ist ja nur so vom Staat oder von einem anderen Staat und so.
Genau.
Was das überhaupt, das ist ja alles nur dann so Kriegsberichterstattung gewesen oder so nachhinein quasi das so nachgestellt, aber so echte, genau, so quasi Interviews oder Tagebücher sind ja geil, weil man rechnet da normal nicht, dass das irgendwie anders liest. Also das ist ja dann. Ja,
niemand von denen hat ja gedacht, dass daraus mal eine Doku gemacht wird.
So eine nice also, Quelle dann, ja.
Ja, und das ist auch so ein guter Punkt, weil du gerade gesagt hast, sonst alles, was wir ja erfahren, vor allem wenn es um die Zeit geht auch oder um so große Sachen, ist ja von dem Staat oder von anderen Staaten. Und das ist interessant im Kontext mit Buchenwald zum Beispiel, weil Buchenwald hat ja auch so eine Geschichte. Also wir haben da so eine Führung gemacht und der Typ hat das auch richtig gut gemacht. Und der hat auch erzählt, der ist Historiker und es ist total spannend zu sehen, wie jede Zeit auch mit diesen KZs umgegangen ist. Und zum Beispiel einige Teile vom Buchenwald wurden dann weggemacht und nicht berichtet in der DDR-Zeit zum Beispiel, weil das nicht ins Narrativ der DDR gepasst hat, weil dann die Verbrechen der Sowjets zu krass werden. Deswegen ist in dem Gedenken der Opfer werden die Sowjets heroisiert, die Amis wiederum kommen kaum vor und die Straftaten der Sowjets werden so unter den Teppich gekehrt, Gebäude werden gar nicht aufgeführt auf Karten und so, weil da sonst Sachen aufkommen. Und das ist total spannend auch irgendwie, wie halt dann da jede Gesellschaft damit umgeht.
Mhm. Deswegen ist halt Geschichte immer so
subjektiv.
Gar nicht so easy quasi, dass man das alles.
Das ist super komplex, ja. Ja. Und das wird genau immer von den Gewinnern geschrieben. Das ist halt das Nächste. Als ich in Weimar war ich auch in der Ausstellung von so einem sowjetischen Fotografen. Und allein das, also Weimar ist voll mit Museen und richtig, richtig krassen Museen, also so wirklich High-End, über Goethe, Schiller, Bauhaus, habe ich ja alles schon erwähnt, Drittes Reich und so, da kannst du so viel Zeug anschauen. Aber das ist schon die westliche Perspektive. Das muss man schon sagen. Also alles, was wir konsumieren und so, ist ja immer so diese eurozentristische Perspektive. Und dann gab es eben eine Ausstellung im Stadtmuseum von Weimar. Das ist so ein kleines, heruntergekommenes Museum über eine sowjetische Perspektive von einem sowjetischen Fotografen, der sehr bekannt ist, der hat eines der bekanntesten Fotos der Welt gemacht, das Hissen der Sowjetflagge nachdem sie Nazi-Deutschland besiegt haben. Das kennst du auch, das Foto, das kennt jeder.
Es gibt ein paar Bilder, die in Frage kämmern, gerade in meinem Kopf.
Ja, du siehst die zerstörte Stadt im Hintergrund und so die Sowjetflagge, die so geweht wird. Ja. Und das Bild ist ja nachgestellt worden. Also das war gar nicht am Tag der Eroberung, sondern wurde dann nachträglich gemacht. Das ist ganz oft so in der Geschichte bei so Fotos, dass das gar nicht das echte Ereignis ist, sondern man hat es dann schon noch mal propagandamäßig inszeniert und dann halt noch mal gemacht.
Ja, weil aber damals hat man ein Handy gehabt, Robert.
Also. Ja, aber man hatte ja Kriegsfotografen, ganz viele. Und ich fand es halt so interessant, diese Ausstellung, ich habe mich da voll drauf gefreut und war da ein bisschen enttäuscht. Es waren halt so echt voll wenig Bilder im Flur in diesem Museum. Also meine Ausstellung, die ich in Altötting habe, war ungefähr 10-mal so
geil.
Glamorous wie die. Und das ist halt voll der krasse Typ. So. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, das ist schon krass. Also es ist schon auffällig, dass die Ausstellung so voll billig ist und schlecht gemacht. Und dann waren die Bilder in den Rahmen, waren nicht richtig befestigt, sodass die runtergerutscht sind und echt? So. Also wirklich richtig schäbig. Das
war so absichtlich schlecht nochmal gemacht, oder wie?
Ja, so gerade, dass es nicht auf dem Scheißhaus ausgestellt worden ist. So.
Gerade, dass die Bilder nicht nur so an die Wand gelehnt haben.
Was auf dem Boden. Ja, genau, so auf dem Parkplatz, da hinter der Mülltonne, da stehen die. Und das ja, ist krass. Halt echt krass, weil es halt ein sowjetischer Fotograf war. Also das würde ich, das interpretiere ich da jetzt rein, dass es nicht in dem im krassesten Museum stattfindet.
Ja, und dann hast du gleich die Polizei alarmiert. Das so.
Genau. Es hat mich voll enttäuscht, weil ich dachte mir, war geil, ich freue mich da voll drauf, da gibt es bestimmt total viele Bilder und vielleicht gibt es noch ein Bildband, den man da kaufen kann, extra für die Ausstellung und so, das gibt es ja ganz oft.
Nee, oder cool T-Shirt.
Es gab nicht mal das Mindeste, was es eigentlich in jeder Ausstellung gibt.
Eine Broschüre.
Postkarten mit diesen Motiven drauf, die man so für 50 Cent oder 1 Euro kaufen kann. Nicht mal das gab's.
Okay. Ah, das ist gemein.
Nix. Du konntest nix kaufen, was irgendwas mit der Ausstellung zu tun hat.
Da gleich Google-Bewertung reinschreiben, was der Scheiß soll.
Ja, andererseits bin ich ja froh, dass sie es überhaupt zeigen.
Ja. Das ist ein bisschen krank, ja, aber das ist euer Hut, aber dass man so ein KZ dann auf Google bewerten kann, gell? Das ist schon, ja. Schon echt crazy, Alter.
Ja, das war auch voll spannend, weil dieser Typ, dieser Guide, den wir da hatten, das war so ein junger Typ, der war bestimmt jünger als ich. Und der war halt schon, ich meine, der macht ja diese Führung wahrscheinlich oft, nehme ich jetzt einfach mal an. Und dann erzählst du ja doch immer das Gleiche und hast halt vor allem an so einem Ort natürlich viel Konfliktpotenzial. Weil ja da auch viele Schulklassen kommen. Und das heißt also, nicht alle, die da hinkommen, sind jetzt unbedingt freiwillig da. Also wir sind da ja hin, weil es uns interessiert und so. Und wir wollten das halt, wollten den Ort sozusagen kennenlernen. Und meine, wie sagt man da, Schwiegertante und Schwiegeronkel, mit denen wir da waren, die waren da schon irgendwie 5-mal oder so. Aber natürlich sind viele Schüler da. Und der meinte, also in der Einführung, bevor es losging, gibt es halt so eine Einweisung. Und dann sagt er halt so, ja, also man verhält sich, wenn wir da jetzt reingehen, dann verhält man sich wie auf einem Friedhof. Hier sind ja wirklich Angehörige und so, die trauern. Und deswegen sprechen wir keinen an, der da steht. Und wir verhalten uns wie auf einem Friedhof. Und dann sagt er wirklich noch so Sachen wie, und wenn, überlegt euch wirklich, wovon ihr Fotos haben wollt. Ich will keine Selfies sehen an irgendwelchen Öfen. Ich will nicht sehen, dass sich da irgendwer in diesen Ofen reinlegt. Das gab es wohl auch schon oft.
Ja, aber und logisch, Alter, mit zu Schulklassen. Ich hätte als Lehrer kaum Bock. Das ist nämlich echt ein Risiko, Alter. Dann bist du nämlich ganz schnell in der Bildzeitung, wenn sich da ordentlich gescheit aufführt.
Ja, und das gibt's ja voll oft. Und er sagt, wir haben jeden Tag hier mindestens einen Fall, der rausgeschmissen wird. Die haben boah, ja Sicherheitspersonal da und eine sehr schnelle Leitung zur Polizei. Und er sagt auch, wenn du hier Fotos machst von irgendwelchen fragwürdigen Sachen, dann wirst du vom Staatsschutz überprüft danach. Wenn du Lust hast, keine Karriere zu haben, dann machst du hier ein Foto.
Ach, so krass. Hat er das
gesagt. Ja. Und aber jedes Foto, was du machst, jedes Foto, was du machst, darf nicht veröffentlicht werden. Also du darfst es nicht mal online posten. Du musst es freigeben lassen, bevor du es posten darfst.
Ach krass. Okay. Also nicht einmal, also nicht alle Fotos sozusagen. Ich hab gedacht, so geschmacklose.
Nee, alle.
Sachen. Ach krass, okay.
Ja.
Kapitalismus, ja? Du musst diese Fotos kaufen dort, ja?
Nee, nicht kaufen, sondern halt freigeben lassen. Das ist halt. Aber das verstehe ich schon, weil natürlich will man den Ort nicht irgendwelchen Idioten zur Verfügung stellen, um den zu instrumentalisieren. Und er sagt auch, wir haben hier jeden Tag Leute, die mit mir diskutieren, dass das hier gar nicht echt ist. Dass das hier alles inszeniert ist, dass das alles Attrappen sind. Das haben die jeden Tag. Ich glaube, ich könnte da nicht arbeiten.
Boah, das muss schon heftig sein, oder? Wenn es dann die, ja. Sowas, wo wir dachten, okay, das ist so auf jeden Fall, also da sind wir uns einig in Deutschland sozusagen, was passiert ist. Aber das wird immer weniger, gell? Damals waren es halt nur so irgendwelche Spinner oder so richtig krasse Nazis, aber da hat es ja auch nicht so viel gegeben. Heute ist das, glaube ich, schon, da gibt es wahrscheinlich Fuhe, die da durch Social Media, dann kommst du in irgendeine Bubble, wo da plötzlich jemand erzählt, dass das alles gar nicht stimmt und so.
Ja. Ja, er hat auch gesagt, weil er die Sachen immer so super ausführlich erklärt hat und hat gesagt, er muss das alles absolut idiotensicher erklären, weil hier immer irgendwelche Leute kommen und sagen, ja, wieso ist denn das jetzt da und wieso ist das Gebäude nicht hier und wieso, also als hätte man das halt als Attrappe oder als Kulisse aufgebaut oder so. Deswegen sind die da sehr genau drin, wie die Sachen kommunizieren und so.
Ach krass, ja, das ist interessant, ja. Auf jeden Fall, glaube ich dir, das darf mir jetzt auch interessiert. Mittlerweile sind wir in so einem Alter, gell, wo so Sachen interessant sind.
Ja, ja, und ich habe mir auch da, also wir hatten leider ein bisschen wenig Zeit, weil wir noch so viel anderes Zeug gemacht haben, aber ich würde auf jeden Fall nochmal hin und ich will auch noch nach Auschwitz, das ist ja in Polen und deswegen, ich bin ja ab und zu mal in Polen, deswegen würde ich das gerne mal anschauen, wobei heißt gern mal anschauen, das ist natürlich kein Spaß, das ist halt auch so ein Ding, also wir waren da, das ist natürlich super interessant, aber es ist halt auch einfach so belastend. Du gehst da rein und dann bist du da in irgendwelchen Folterzellen. Und das sind die echten Zellen. Da sind die Leute gefoltert und gestorben. Und dann gibt's da diese Öfen und so Genickschussanlagen und so. Und dann, wenn die dir erklären, wie dieses KZ aufgebaut ist und strukturiert und so, dann merkst du, wie viel Hirnschmalz da reingeflossen ist, damit es so krank wird, wie es ist.
Ja, genau, das ist ja eben dieser USP, also es geht ja nicht nur darum, dass so viel Leid gestorben sind, sondern dass die halt so industriell, also dass die Nazis sich Gedanken gemacht haben, wie es möglichst effektiv viel Leid umbringen können. Das ist ja das
Ja, und Verrückte. Demütigen und, auch und entmenschlichen und alles. Das und hat alles so
arbeiten
richtig
und so halt auch.
Genau, das genau. Also das meine ich eben, das ist so nicht nur plumpe Gewalt, sondern das ist so richtig akademisch durchgezogen, wie können wir es so schlimm wie möglich machen? Und das ist halt so krass.
Ja, und ich habe mir ganz lang, also wirklich meine komplette Kindheit und Jugend, da die sagen, wirklich mich da, weil da bist du ja mit dem Thema auch total konfrontiert die ganze Zeit und so, gell? Hast du ja eine Schule ab, wenn nicht, ich glaube, 8. Klasse oder so, da geht's los und da hast du nur Zweite Weltkrieg. Und damals habe ich nur gedacht, ja, das, wie konnte es eigentlich sein? Gell? Das sind doch alles Menschen auch gewesen und so. Gell? Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass das möglich ist, sozusagen. Wie kann man Leid dazu bringen, gell? Sowas zu tun? Mittlerweile, also stellt sich die Frage für mich gar nicht mehr. Also da bin ich komplett desillusioniert worden. Und ich glaube auch, dass es überhaupt nicht abwegig ist, dass das sowas in Deutschland wieder passieren kann. Also es kann locker noch mit passieren.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich, im Zuge dessen dachte ich mir auch, es ist so krass, weil du bist, also ich stand da in diesem Konzentrationslager und dann denkst du so drüber nach, was ja gerade so in der Welt abgeht und dann denkst du, ja krass, in den USA werden auch einfach Leute von der Straße weg verhaftet. Einfach so. Die verschwinden einfach. Die werden ohne Prozess einfach mitgenommen. Und wir haben uns daran jetzt schon wieder gewöhnt, dass es diese Sachen gibt. Die werden dann in ein Lager, in ein Konzentrationslager, in ein anderes Land gebracht. Wie damals die Leute auch nach Auschwitz, nach Polen, in ein anderes Land gebracht wurden.
Und dann in so einen Knast, wo die nicht mehr rauskommen teilweise, gell?
Genau, oder in Venezuela, wo du dann auch kein Gerichtsurteil oder sonst irgendwas hast, sondern du bist dann da.
Ja.
Und das ist so verrückt.
Und wie, einfach so, boah, der schaut aus, der ist nicht weiß, den fickt man jetzt. Alter, dann brechen wir dem die Autoscheibe ein oder die waren jetzt bei irgendeinem koreanischen Autofabrik. Ich weiß nicht mehr, was das für Automarke war. Und da haben es einfach die Leute, die da arbeiten, da haben es Südkoreaner, die haben es da heimgeschickt.
Naja, die haben sich also teilweise in Krankenhäusern positioniert. In den Notaufnahmen.
Es ist so krank, Alter. Und einen DEFCON-Nazi-Vergleich machen, weil da die Nazis haben, aber das ist absolut das Nazi-Vorgehen, was die machen.
Das sind ja die Strategien.
Das ist quasi die Gestapo, nur dass die Gestapo nicht vermummt war.
Ja, und man kann es schon vergleichen, weil es, man muss es ja nicht immer gleich mit dem Finale vergleichen.
Aber genau.
Die Nazis haben ja auch nicht mit Konzentrationslagern angefangen, sondern das ist ja alles peu à peu passiert. Ich meine, ziemlich schnell, muss man auch sagen, bei den Nazis ging das alles sehr schnell. Aber die Strategien waren die gleichen.
Ja, ja, voll. Es ist schon krank, also. Und das wird so akzeptiert einfach irgendwie, gell, so. Keiner sagt was, weil Amerika so ein wichtiger Player ist, gell. Fast keiner traut sich irgendwas zum sagen. Oliphants,
die hier schleimen sich ein. Sogar noch in den Arsch, ja.
Boah, das ist so ekelhaft einfach.
Es gibt nur wenige internationale Politiker, die da ziemlich deutlich sagen, dass das einfach unmöglich ist.
Und das, wenn du es machst, dann ist der ganze Land, dann hast du plötzlich 200% Zölle oder so.
Ja?
Ja. Also, es wäre, gell. Naja, machen wir weiter dann in der Aftershow. Wir haben ja nur ein bisschen was zum Quatschen.
Quatschi, quatschi. Naja, und gut, also warte, ich muss ja hier mal schnell Patreons aufmachen.
Mach du mal, ich hol mir dabei schnell was zum Trinken. Das ist nicht weit weg.
Ja, ja, ich bin da, ich muss doch hier irgendwie. Lädt das nicht gescheit.
Ach so. Das hat gerade so ausgeschaut, als das. Gott, so, das wärst du voll verwirrt und das konnte dir wissen, dass du gerade mit mir einen Podcast aufnimmst.
Okay. Wir machen jetzt die Aftershow für unsere Patreons und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das auch machen auf patreon.com/downtodwarf. Da könnt ihr unseren Podcast unterstützen und das ist sehr cool, weil das macht das Ganze hier möglich. Und das machen auch schon ein paar Leute. Und wenn ihr das macht, lesen wir eure Namen vor und sind euch natürlich sehr dankbar. Tizi, Domme, Rosalie, Dilena, Zipfelschwinger 69, normaler Name, Julia, Andreas und Werner. Vielen Dank. Für euch nehmen wir jetzt noch die Aftershow auf. Als kleines Schmankerl gibt's den Bonus, die kleinen Bonusinhalte hinter der Paywall. Ihr könnt auch ein Probeabo machen, das kostet erstmal gar nichts. Oder uns dann halt abonnieren ab 2 €. Das wäre cool. Macht's es doch mal.
Ja, macht's es und danke für unsere, an unsere Unterstützer. Und genau, wir hören uns dann nächste Woche wahrscheinlich wieder, wenn es wieder heißt Down to Dorf.
Dorf. Dorf. Dorf. Dorf. Macht's es gut und Ciao, Sie Mausi.
Ciao, Sie Mausi.